Wir hören den Psalm 121, der im Urtext aus 4 Strophen besteht. Deswegen mache ich jetzt, wenn ich ihn vorlese, zwischen diesen Strophen immer eine kleine Pause. Es ist im Wesentlichen die Luther-Übersetzung, die ich hier zugrunde lege. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Des Tages wird dich die Sonne nicht stechen, noch der Mond des Nachts. Der Herr behütet dich vor allem Bösen. Er behütet deine Seele. Wir könnten auch hier Leben übersetzen. Er behütet dein Leben. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Liebe Brüder und Schwestern, dieser Psalm hat es in sich, und man muss sich wirklich erstmal ein bisschen hinein vertiefen, um die Geheimnisse dieses Psalms kennenzulernen. Der ist uns ja so geläufig, dass wir über die einzelnen Aussagen, über die Struktur und wie gesagt auch über die innewohnenden, geheimnisvollen Aussagen gar nicht mehr groß nachdenken. Eine Hilfe ist uns und war mir jedenfalls diese Erkenntnis, dass es sich hier um einen sogenannten Stufenpsalm handelt. In der Martin-Buber-Übersetzung wird gesagt, ein Aufsteigungspsalm. Interessant, die Gelehrten sind sich bis heute noch gar nicht schlüssig, was diese Bezeichnung eigentlich meint. Und manche denken, diese Psalmen, es sind insgesamt 15, wurden damals vom frommen Israel gesprochen auf den Stufen des Tempels beziehungsweise auf den Stufen der vom Frauenvorhof zu den Männervorhof führten. Aber neuere Erkenntnisse gehen doch in die Richtung, dass es eine innere stufenhafte Struktur meint. Das heißt mit anderen Worten, ein Kerngedanke wird stufenweise entfaltet und dann kriegt man erstmal mit, was alles drin steckt. Wenn wir nur hören, ja, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, dann ist damit unwahrscheinlich viel gesagt, aber wir haben die Komplettaussage noch gar nicht vor Augen. Und durch diese stufenhafte Entwicklung und Entfaltung dieser Hilfe wird einem erstmal die ganze Dimension klar. Und deswegen gehen wir also jetzt in dieser Predigt mal diese 4 Stufen durch und die sind ja dann auch wirklich im Text sehr schön ablesbar, weil immer 2 Verse eine Stufe bilden. Und ich beginne mit der ersten Stufe. Ja, Gott kann uns behüten. Das ist zunächst die Grundaussage. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Aber warum kann er uns behüten? Und die erste Antwort: Denn er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Der Psalm geht ja eigentlich mit einer Bergbetrachtung los. Berge sind natürlich auch was Tolles. Und die Pilger, die damals zu den 3 Pilgerfesten nach Jerusalem zogen, die waren natürlich begeistert, wenn sie dann nach strapazenhafter Anreise dann bei den Bergen Jerusalems angekommen sind. Jerusalem ist ja auf Bergen gebaut. Jerusalem, die hochgebaute Stadt, kennen wir aus einem Lied. Und wenn man dann sich das noch vorstellt, die vergoldeten Tempelsäulen, die dann in der Abendsonne funkelten. Die Leute waren weg, wenn sie das erleben konnten. Aber nun blickt dieser Beter nun auch auf die Berge Jerusalems und er stellt fest, letztlich können mir die Berge nicht helfen. Luther hat ja noch anders übersetzt, woher mir Hilfe kommt. Aber das ist eindeutig eine Fehlübersetzung, denn hier ist ein Fragewort dazwischen gesetzt. Woher kommt mir Hilfe? Ich kann die Berge von früh bis Abend angucken, ich kann die Schöpfung betrachten und bewundern und bestaunen, ich kann Bücher schreiben über die Schöpfung und Filme machen, aber die Schöpfung gibt mir keine Hilfe. Neulich kam ein Handwerker und ich kam mit ihm ins Gespräch. Das war interessant, was der für einen Glauben hatte. Er sagte, wissen Sie was? Ich glaube an die Sonne. Ich sage, sowas habe ich ja noch nie gehört. Ja, sagt er, der wollte mir das richtig missionarisch klar machen. Die Sonne hat doch die Kraft. Wir leben alle von der Sonne. Die Sonne ist unser Gott. Die Sonne muss angebetet werden. Wollte er mich überzeugen. Ja, hat er leider nicht geschafft. Aber interessant, woran die Leute so alles glauben. Und die Astrologie-Fans, die glauben an die Macht der Sterne. Das will ich gar nicht groß ausführen, aber es wäre mal eine Untersuchung wert, wie viele Politiker sich insgeheim Rat von Astrologen suchen. Ja, das ist nicht irgendwann vor 2.000, 3.000 Jahren gelaufen. Nein, gerade im asiatischen Raum sind Hofastrologen sehr willkommene Gäste. Aber wir müssen nicht nach Asien gehen. Der Esoterik boomt seit vielen Jahren oder Jahrzehnten, kann man mittlerweile sagen. Versuchen die Leute, sich mit kosmischer Energie voll zu tanken. Und Yoga hat ja letztlich damit zu tun, dass man kosmische Energien versucht anzuzapfen. Kann man eigentlich nur einen warnenden Finger davor erheben. Das sind alles Versuche, Hilfe zu kriegen, aus der Schöpfung. Und dieser Psalmdichter, der hat es erkannt. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der die Schöpfung erstmal ins Leben gerufen hat. Die Schöpfung kann mir das alles nicht bieten. Nun ist die Frage, wie betrachten wir die Schöpfung? Die ist ja nun auch ein wunderbares Werk Gottes, das wissen wir. Und wir haben eine Anleitung in der Bibel, im Römerbrief, wie wir die Schöpfung bedenken und betrachten sollten, indem wir die unendliche Kraft, die dahinter steckt, bestaunen und bewundern. Also wir waren jetzt ein paar Tage in der Schweiz bei unserer älteren Tochter. Wenn man da die Berge so an sich im Auto vorüberziehen sieht, gerade die 4000er, dann ist das schon was Erhebendes. Aber die Kraft, die dahinter steckt, die ist ja noch tausendmal erhebender. Also es geht um die große Kraft. Und es geht nicht nur um die Kraft, es geht um die Kraft, die in dieser Schöpfung wirkt und immer noch wirkt, die aber eben auch für uns da ist. Das ist der entscheidende Schritt, den wir als Christen tun. Und im Römerbrief heißt es darüber hinaus, du sollst nicht nur die Kraft dir mal klar machen. Wenn ich mir einen Grashalm angucke, staune ich auch vor der Kraft, dass dieser kleine Grashalm in der Lage ist, entgegen der Schwerkraft die Nährstoffe aus dem Boden und Wasser nach oben zu pumpen, bis in die letzten Spitzen hinein. Das ist eine Kraft. Und diese Kraft, die ist für uns da. Und es geht nicht nur um die Kraft, es geht auch um die Intelligenz, die in der Schöpfung wirkt und um die Fürsorge Gottes. Da muss man mal im Hiob-Buch nachlesen, die letzten Kapitel sind ja nichts anderes als ein neuer Schöpfungsbericht. Es gibt drei Schöpfungsberichte in der Bibel. Ja, am Anfang, den kennen wir alle, Psalm 104 ist nochmal die Schöpfung, wunderbar, auch in der richtigen Reihenfolge, aufgelistet in poetischer Form. Und Hiob kriegt eine Privatlektion von Gott, auch in der Reihenfolge des Schöpfungsberichts. Dreimal die Schöpfung. So wichtig ist die Schöpfung in der Bibel. Da ist also auch Intelligenz drin. Werner Gitt würde sagen, Information. Und viel Fürsorge. Und wer die Psalmen nur etwas kennt, der weiß, dass da immer wieder auch die Intelligenz und die Kraft Gottes in der Schöpfung und durch die Schöpfung gepriesen wird. Wer würde nicht den Vers kennen? Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Der die Stürme lenkt und die Wolken und das ganze Klima, der wird wohl auch in der Lage sein, deine Füße zu lenken und dich vor Unfall und Gefahr zu beschützen. Die Paul-Gerhardt-Lieder, ich habe jetzt mal mir eine Komplettsammlung der Paul-Gerhardt-Lieder zugelegt. Das ist ja erstaunlich, was der Mann alles geschrieben hat, neben seinem Pfarrerberuf. Und es sind ja keineswegs alle in unseren Gesangbüchern aufgenommen. Der Paul-Gerhardt hat in fast allen Liedern irgendeinen Bezug zur Schöpfung drin. Und was sagt Jesus? Jesus gibt zwei Anweisungen, wie wir mit der Schöpfung umzugehen haben. Einmal sagt er, guckt euch mal die Vögel an. Das mache ich seit 10 Jahren ziemlich intensiv. Und in unserem Garten, da sind jetzt gerade die Enkelkinder mal wieder da, haben wir heute auch schon eine kleine vogelkundliche Betrachtung gehabt. Ja, wenn der Kernbeißer kommt und der Baumläufer und der Buntspecht, dann ist das schon immer was Tolles. Also wir sollen uns die angucken. Und warum? Weil sie eine Predigt sind. Für die, die an Jesus Christus glauben. Für die anderen ist es nichts weiter als ein Naturschauspiel. Aber für uns, da sehen wir plötzlich, diese Vögel werden versorgt. Und die suchen sich wunderbar ihre Nahrung. Und der Mensch darf da und dort ein bisschen nachhelfen. Wir füttern mittlerweile durch. Ja, und die Vögel danken es einem. Das ist die eine Anweisung, die Jesus gibt. Guckt die Vögel an. Was macht er noch in der Bergpredigt? Er gibt eine zweite Anweisung. Schaut er die Wildblumen an. Schaut er die Schönheit an. Da kriegst du alles wieder in den richtigen Maßstab gesetzt, der du schnell geneigt bist, irgendwelche Prachtgewänder anzugucken, irgendwelche schnellen Autos. Wir hatten neulich einen Besuch in Sachsen, da kam ein alter Freund, kann ich mal sagen, den ich schon mindestens 20 Jahre nicht gesehen habe. Wir haben uns verabredet, kommt der mit einem riesen amerikanischen Flitzer an. Ich sage, wie kommst du denn da drauf? Sagt er, gefällt mir. Ich sage, wie hast du den denn hergekriegt? Ja, ich bin nach Amerika und mit Schiff dann das Auto hergeholt. Tja, so ist das. Man staut, aber was ist das alles gegenüber der Schönheit der Wildblumen? So sagt Jesus. Da kriegt man die Relationen wieder richtig vorgeführt. Wir gucken noch ganz kurz in die Schöpfung hinein, um einfach ein paar Eindrücke zu sammeln. Die Milchstraße ist ja in sich schon ein Phänomen, besonders wenn man merkt, dass die Milchstraße selber sich bewegt und dass unsere Sonne sich um die Milchstraße bewegt. Also man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Und da gibt es viele, viele sogenannte Kugelsternhaufen, habe ich vorher auch nicht gewusst. Aber Experten erklären das gerne, wenn man mal in so eine Sternwarte geht. 500 Millionen Einzelsterne. Und ein Stern definiert sich ja als leuchtende Gas- und Materiewolke, im Unterschied zu den Planeten, die ja keine Strahlkraft haben. Also schon da kommt man ins Staunen Und wenn man dann noch ein bisschen weiter guckt, jenseits der Milchstraße, da bleiben einem sozusagen die Gedanken weg. Man kann darüber nicht mehr nachdenken. Ich habe mir mal die Freude gemacht, auszurechnen, wobei das schon wieder ein falscher Ausdruck ist, aber mir mal nur mal vorzuführen und klar zu machen, welche Abstände im Weltraum vorherrschen. Man müsste, wenn man mit dem schnellsten, Fahrzeug, das uns im Moment zur Verfügung steht, zum allernächsten Stern fliegen wollte, 75.000 Jahre einplanen. Und da haben wir noch den allernächstliegenden Stern von einer Unmenge von Milliarden. Und wenn man zur nächsten Galaxie wollte, die da also hinter unserer Milchstraße kommt, dann brauchte man nur die schlappe Zeit von 45 Milliarden Jahren. Und dann wäre man erst bei der nächsten Galaxie angekommen. Nur mal, damit die Relationen sich wieder klar rücken. Das ist für mich immer so erstaunlich, was wir für einen großen Gott haben. Und das Tollste, was wir jetzt erst neulich bei einem Besuch in Portugal erlebt haben, ich habe natürlich gleich Bilder davon gemacht, eine hochgestellte Felsplatte mit Dinosaurierspuren. Ja, wo gibt es denn sowas? Senkrecht kannst du da Dinosaurierspuren, und Experten haben das nachgemessen, von drei verschiedenen Dinosaurierarten. Wie kommen denn die Spuren an eine senkrecht stehende Platte ran? Ja, also für mich ein ganz klarer Hinweis und Beweis geradezu für die riesigen Kräfte, die damals in der Sintflut gewirkt haben müssen und die diese Ebenen, das waren ja Ebenen, ja, hochgedrückt haben mit einem unerhörten Kraftaufwand, natürlich auch mit vulkanischer Energie. So, aber wir verlassen die Schöpfung und gehen in die zweite Stufe hinein, wo von dem niemals schlafenden Gott die Rede ist. Ja, wir haben einen Gott, der nie schläft. Er muss sich nicht irgendwie mal auftanken und zurückziehen. Der hat eine unermessliche Lebensenergie und Kraft. Schon das übersteigt ja unsere Vorstellungen. Aber es ist ein wunderbares Zeugnis, was uns dieser Psalm hier abgibt. Für mich ist dieses Bild hier von El Greco so ein kleines Sinnbild dafür. Die Jünger schlafen und Christus wacht und spricht mit dem Vater und hier in der Darstellung mit einem Engel. Einen immer wachenden Christus als Freund zu haben, ist das nicht eine wunderbare Glaubensgewissheit und Vorstellung, der uns ja ganz bestimmt unseren Schlaf gönnt, aber niemals unansprechbar ist. Da ist niemals am Klingelschild Sprechzeit montags von 16 bis 15 bis 17 Uhr. Das ist unmöglich im Blick auf unseren Gott. Immer gegenwärtig. Die schlafenden Jünger sind für mich so ein Stück Sinnbild für die vielen verpassten Gelegenheiten. Sind wir nicht auch schläfrig im Blick auf die Gelegenheiten, die Gott uns täglich vor die Füße legt? Sind wir nicht immer wieder so schnell geneigt, die falschen Prioritäten zu nehmen und wichtige Entscheidungen aufzuschieben? Die Jünger standen vor einer unendlich wichtigen Entscheidung damals. Ja, was wird mit Jesus sein? Und sie fangen an zu schlafen. Und wir wollen in keiner Weise auf die Jünger herabblicken. Denn wir sind doch nicht anders. Wie schläfrig gehen wir durch den Tag? Und wie viele Gelegenheiten verpassen wir? Ich denke an meine Eltern. die monatelang mir nachfolgen wollten. Ich bin ja im Mai 60 von meinem Vater nach West-Berlin gebracht worden. Damals ging es gerade noch. Die Mauer war noch nicht gebaut. Aber es war schon schwierig. Man musste sich in die S-Bahn setzen. Und draußen am Bahnhof Friedrichstraße patrouillierten die Fopos und holten willkürlich die Leute wieder raus. Das waren schon Zittermomente. Da saß man und dann kam man irgendwann dann, ja, im Nachhinein mit Gottes Hilfe im Westen an. Und ich weiß noch, ja, ich kam dann in ein Heim und das war eine ziemlich kalte Dusche für mich. Ich war verwöhntes Einzelkind. Und dann hatte ich plötzlich von jetzt auf eben ein Schrankfach für mich. Das war's. In einem überfüllten Schülerheim in West-Berlin fand ich mich dann wieder. Die Eltern wollten nachkommen, immer wieder gewartet und dann kam die Mauer. Und dann waren wir definitiv getrennt. Verpasste Chancen. Aber so ist der Mensch. Ja? Man denkt, Mann, noch bitte, ich warte mal noch, das wird noch ein bisschen anders, noch ein bisschen besser und belügt sich letztlich in die eigene Tasche. Die schlafenden Jünger, ein Sinnbild für uns. Der wachende Christus, ein Sinnbild für den niemals schlafenden Gott. Wunderbar, Gott ist andauernd bereit, uns zu helfen. Und Gott hat ein vorausschauendes Wesen. Das muss, denke ich, sich der ein oder andere auch immer wieder klar machen, dass Gott nicht nur ein augenblicklich wachsamer und hilfsbereiter Gott ist, sondern dass er schon längst im Voraus mein Leben überdacht hat und vorgeplant hat. Wenn ich an diese schöne Hochzeitsanbahnungsgeschichte denke, 1. Mose 24, ja, wie der Isaak zu seiner Rebekka kommt, dann muss ich sagen, da hat Gott doch viel Vorarbeit geleistet. Der Knecht, der die Frau da suchen sollte, der hatte gebetet, ach, es sollte doch eigentlich eine Frau sein, ja, die auch wirklich liebevoll und fürsorglich ist, auch zu den Tieren. Und dann kommt er an und siehe da, die Rebekka kümmert sich um die Tiere. Ja, also das sind doch keine Zufälle. Und hat er nicht den Mose 40 Jahre lang in der Wüste erstmal vorbereiten wollen und vorbereiten müssen auf diesen großartigen Hirtendienst, ein ganzes Volk durch die Wüste zu führen und durchs Meer? Ja, so ist Gott. Der plant unendlich vor. Wir können das mit unserem bisschen Verstand gar nicht nachvollziehen. Aber es ist gut für den Glauben zu wissen, dass wir keine Zufallsprodukte sind, sondern dass Gott unser ganzes Leben steuert und ohne uns zu vergewaltigen, immer wieder seelsorgerlich genau dorthin und dorthin führt, Türen öffnet, Türen schließt, Menschen zur Seite stellt, Menschen uns wieder wegnimmt, sind alles keine Zufälle. Aber das Schönste und der Kern dieses Psalms ist ja, dass dieser Gott in der Lage ist, uns vor Fehltritten zu bewahren. Luther übersetzt das so schön poetisch, vor dem Gleiten. Aber es ist ja eigentlich ein Fehltritt. Und es ist noch nicht nur ein Ausrutscher, dass man mal eine Stufe nicht kriegt und auf die Nase fällt, sondern es gibt ja noch ganz andere Fehltritte. Und wenn Gott uns da nicht schon tausendmal und tausendfach davor bewahrt hätte, würden wir alle gar nicht hier sitzen. Paul Gerhardt begleitet uns auch in diese zweite Stufe mit diesem vorausschauenden und vorausplanenden Gott. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt erkoren, ehe ich durch deine Hand gemacht. Da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Das ist ja genial formuliert. Ich war noch gar nicht da. Ich war nur ein Gedanke Gottes. Und Gott hat schon die Konstellationen bedacht, wie er mich da im April 1970, nachdem ich mich gesträubt hatte, dann doch in eine Evangelisation mit Billy Graham führen wollte. Hat Gott schon bedacht. Und wie mir dann Christus groß wurde. Wie viele Fehltritte, wie viele Menschen wurden vor ihnen bewahrt. Ich will ja nur ein paar kurze Beispiele nennen. Josef im Haus Potiphars, da kommt die Frau des Potiphar und will ihn verführen und er sagt, wie könnte ich diese Sünde gegen meinen Gott tun? Hiob wird bewahrt, seine Frau zu verfluchen, die sich besserwisserisch plötzlich vor ihn hinstellt und sagt, eigentlich ist es das Beste, wenn du stirbst. Was hast du denn von deinem ganzen Glauben? Ich weiß nicht, ob ich die Ruhe gehabt hätte, die der Hiob da an den Tag gelegt hat. Ein guter Freund von uns ist jetzt in Amerika aufgrund eines Schlaganfalls, hat uns mal seine Geschichte erzählt. Der war ja lange Jahre Vorsitzender der Evangelischen Allianz in Russland und hat, als er da berufen wurde, gebetet und riskiert, ja, dass seine Frau sich von ihm abwendet. Die wollte vom Glauben und von diesem Ruf nichts hören und nichts wissen. Und er erzählt uns einmal, welch harte Anfechtungen das für ihn waren. Oder der bekannte indische Christ, Sundar Singh, der mal in seinen Lebenserinnerungen erzählt hat, wie er vor einem Fehltritt bewahrt wurde, als ein reicher Onkel, im Hinduismus verwurzelt, als er Christ werden wollte, beziehungsweise schon kurz geworden war, hat ihn in eine reiche Schatzkammer geführt. In Indien werden ja da und dort wirklich riesige Reichtümer gehortet. Und da sagte der Onkel zu ihm, alle Schätze, lieber Sundar, die du hier siehst, werden dein sein, wenn du dich vor diesem Abfall von unserem Hindu-Glauben freihältst. Ja, das war schon eine Anfechtung. Und er erzählt, er wurde bewahrt. Also in vielerlei Hinsicht gibt es vielerlei Geschichten und ich denke mal, wir können auch davon einiges erzählen. Jetzt haben wir viel nachgedacht über Bewahrung und über Schutz. Aber was ist denn nun, wenn es anders kommt? Hat da Gott versagt? Interessant, wie Luther an diesen Psalm herangeht. Ich habe mal ein paar Zitate hier aneinandergereiht aus seiner Auslegung. Wer an Gott glaubt, dem kann es schnell übel ergehen. Muss also gar nicht so sein, ja, dass Gott uns immer wieder genauso bewahrt und behütet, wie wir das erbitten. Nein, das kann ganz anders laufen. Und dann sagt Luther, wenn es anders läuft, dann musst du Gottes Wort anwenden. Dann musst du Paulus bedenken. Dann musst du 2. Korinther 4,17 lesen. Und da sagt der Apostel, unsere Bedrängnis ist zeitlich und leicht, also begrenzt. Währt also nur eine kurze Zeit. Und dann sagt Luther, beurteile also deine Not niemals nach deiner Empfindung, nach deinem Empfinden. Siehe sie immer so an, wie sie der Herr ansieht. Und er sieht sie nur als einen kleinen Punkt. Und mache du keine endlos lange Linie daraus. Gott hat gesagt, deine Bedrängnis ist leicht und zeitlich und schnell vorübergehend. Also bitteschön, dann glaube das und du wirst deine Wunder erleben. Wenn du Gottes Wort glaubst und deine Not für zeitlich und leicht hältst, dann hast du die Anfechtung bereits überwunden. Und wenn das geschieht, dann ist die Gefahr um dich herum oder in dir selbst plötzlich ganz gering. Aber Gott wird groß in deinem Herzen. Das ist die Auslegung Luthers, wenn es nun nicht so läuft, wie wir uns das erbitten in Zeiten der Not. Damit sind wir bei der dritten Stufe angekommen. Jetzt geht es um die Stiche. Ich wollte schon ein Bild hier einfügen über die Stiche der Sandfliegen in Neuseeland. Das war ungefähr das Unangenehmste, was wir auf unseren Reisen erfahren haben. Wenn ein Schwarm dieser Fliegen kommt und sich bei dir festsetzt, hast du keine Chance. Ja? Und die sind so klein und suchen immer die Schleimhäute, krabbeln in die Ohren, in die Nase, in die Augenwinkel. Es ist entsetzlich. Ja? Also von Stichen können wir da ein bisschen mitreden. Aber hier geht es natürlich um ganz andere Stiche. Was sind denn Stiche der Sonne? Was sind Stiche des Mondes? Also nach meiner Einschätzung sind das Sinnbilder. Sonnenstiche übertragen, das sind ja Verführungen, die uns am hellerlichten Tag begegnen und die meistens über unsere Augen transportiert werden. Ja, wir sehen irgendwas, pornografische Bilder. Wir sehen irgendeinen reichen Knölch, der mit seinem Lamborghini vor uns entlang fährt. Wir stehen plötzlich in einer brenzlichen Situation, wo uns jemand irgendeine Schuld nachzuweisen versucht und wir sofort energisch zu reagieren versuchen, indem wir uns reinwaschen. Also es gibt Verführungen von früh bis Abend, die muss ich nicht lange ausbreiten. Und ich denke, das sind Stiche der Sonne, vor denen wir bewahrt werden müssen. Also wer zu viele Stiche abkriegt, ja, was ist mit dem? Ja, der landet in der Not, in der Verzweiflung, in der Resignation. Ich will nicht zu viele Stiche abkriegen. Ich brauche eine Bewahrung. Ich denke an Hiob, der sich ja auch gerade, mein erster Punkt hier, seine Keuschheit unbedingt bewahren wollte und sogar einen Bund geschlossen hat mit seinen Augen, dass er keine Jungfrau mehr lüstern anblickt. Also der hat es auch kapiert. Zu viele Stiche hauen uns einfach um. Vom Sockel können wir nicht gebrauchen. Aber Gott sagt, du, ich bewahre dich. Und die Stiche des Mondes, ja, die deute ich so, das sind dann die Nachtstiche, die dunklen Stiche, die in den schlaflosen Stunden in der Nacht plötzlich kommen, wo die Ängste nach einem greifen. Jemand sagte zu mir neulich, ich habe große Zukunftsangst. Kann ich nachvollziehen, hat seine Frau verloren. Versagensängste. Alle möglichen Ängste greifen dann plötzlich nach uns. Und das dürfen auch nicht zu viele sein. Es dürfen nicht zu viele sein. Wer jede Nacht nur von einer Angst in die andere schleudert, der wird krank. Aber es gibt eine Hilfe. Und diese dritte Stufe ist nun wahrlich eine ganz massive Hilfszusage. Wie ist denn das mit dem Schatten gemeint? Ich bin dein Schatten über deiner rechten Hand. Was ist denn ein Schatten? Kann ein Schatten schützen? Ja, wenn es Gottes Schatten ist, kann er schützen. Dann legt er sich auf uns und bildet sozusagen eine Immunschicht, ja, gegenüber diesen vielen Stichen. Wir haben bei einer Reise nach Frankreich meine Frau kennengelernt. Die hat uns große Bewunderung abgenötigt. Die lebt in einem verfallenen Schloss als einzige Person in einem alten Schloss, wo die Fledermäuse hin und her fliegen, will ja nun auch nicht unbedingt jeder wohnen, noch dazu in einer gewissen Einsamkeit. Und die Frau hat uns wirklich überzeugt. Eine gläubige Frau, die Grund genug gehabt hätte zu einem lebenslangen deutschen Hass. Denn die Deutschen haben dort in diesem ihrem Schloss ein Widerstandsnest, 44, ausgehoben und haben, als sie dann wieder abziehen mussten aus Frankreich, dann das ganze Schloss kurz und klein geschlagen und gesprengt. Und ein kleiner Rest war noch übrig geblieben und da wohnte die Frau drin. Und sie hat uns ihr Zimmer gezeigt und da lagen lauter Pakete. Wir haben uns gewundert, ich habe gefragt, wollen Sie wieder ausziehen? Und da sagt sie, nein, das sind alles Kindertraktate, die ich hier in der ganzen Umgebung verteile. Christliche Traktate, um den Kindern das Evangelium zu bringen. Das war eine Frau, an die wir noch gerne zurückdenken. Die wurde bewahrt in ihren Stichen. Und Hiob, habe ich gerade schon erwähnt, wurde auch bewahrt, denn sonst hätte er dieses Beispiel gar nicht erzählt in seiner Lebensbeichte. Hiob 31 ist ja so eine Art Lebensbeichte. Ja, dann nimmt er ja diese Anklagen der Freunde auf und sagt, Mensch, ihr erzählt mir von früh bis Abend, dass irgendwelche Schuld in meinem Leben die Ursache sei für mein Geschlagenwerden. Ja, dann nennt mir doch mal konkret meine Sünden. Und dann tritt er vor die Freunde und sagt, war ich denn hochmütig? War ich denn neidisch? Habe ich meinen Mägden und Knechten zu wenig Geld gegeben? Ja, bitte, 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 Beweise. Und dann tritt er vor Gott und sagt, ja, Herr, hast du denn Grund zur Anklage gegen mich? Ich brauche wirklich einen Fürsprecher. Ich brauche einen Heiland. Und dann kommt ja der berühmte Satz schon viel früher, Kapitel 19. Ich weiß es. Ich weiß es, es gibt einen Heiland. Das sagt der Hiob 3000 Jahre vor Christus. Ja, und wenn Gott ihn beschützt hat mit seinem Schatten, dann wird er wohl auch uns beschützen können. In all den Stichen, die von früh bis Abend auf uns einschießen. Hiob, seine Frau, die sich von ihm abwendet, seine Freunde, die außer ihrer Philosophie nichts zu bieten haben und ihn nur noch kränker machen. Dieser Hiob wendet sich an Gott und macht mit diesem Psalm ernst und kriegt die Hilfe Gottes. Hat zwar gedauert bei ihm, er musste wirklich durch einen schlimmen Mangel hindurch, aber Gott hat sich dann zu ihm gestellt. Und auch hier hat Paul Gerhard was zu sagen. Ich habe erhoben zu dir Hochproben all meines Sinnen. Lass mein Beginnen ohne allen Anstoß und glücklich ergehen. Laster und Schande des Luzifers Bande, Fallen und Tücke, treib ferne zurücke, lass mich auf deinen Geboten bestehen. Lass mich mit Freuden ohne alles Neiden sehen den Segen, den du wirst legen in meines Bruders und nächsten Haus. Geiziges Brennen, unchristliches Rennen nach Gut mit Sünde, das tilge geschwinde von meinem Herzen und wirf es hinaus. Das ist Psalm 121 in der Praxis angewendet. So, wir kommen zur letzten Stufe. Ja, eine vierte Stufe. Eine letzte Stufe in einer Stufenreihe und Stufenfolge ist natürlich dann auch ein krönender Abschluss. Und deswegen müssen wir auf diese vierte Stufe natürlich nun ganz besonders achten. Das ist ja eine radikale und globale Aussage, dass Gott uns vor allem Bösen behütet. Vor allem Bösen. Ja, das ist Neutrum und Maskulin. Also vor allem Bösen und vor dem Bösen. Und das unser komplettes Leben behütet. Und das uns während der gesamten Lebenszeit behütet. Und das uns die Ewigkeit mit ihm, in der Gemeinschaft mit ihm eröffnet. Also das sind hier die krönenden Schlusspunkte und Höhepunkte des Psalms. Und die gucken wir uns natürlich jetzt noch an. Wie ist das gemeint? Gott behütet uns vor allem Bösen. Was ist das Böse? Im nächstjährigen Gemeindehilfsbund-Kongress, da wird es darum gehen. Ja. Welche Kräfte die Geschichte, die Weltgeschichte steuern? Freue ich mich jetzt schon drauf. Ein hochinteressantes Thema. Was ist das Böse? Also nach unserer klassischen reformatorischen Lehre fasst sich das Böse zusammen in der Sünde, im Teufel und im Tod. Die Frage ist nur, wie bewahrt uns Gott davor? Denn die Sünde ist ja nun wirklich alltäglich da. Und der Teufel auch, wenn wir nur ein Gespür für ihn haben. Und der Tod, das muss ich nicht groß ausführen. Spüren wir mal dieser Aussage etwas nach. Gott behütet uns vor allem Bösen. Es ist übrigens hier eine indikativische Aussage. Also in vielen Übersetzungen heißt es, Gott behüte dich vor allem Bösen. Man kann mit gutem Recht auch übersetzen, Gott behütet dich. Das sind ja Glaubensgewissheitsaussagen. Was sagt denn Gott zu Kain? Wie soll Kain mit der Sünde umgehen? Wenn du fromm bist, kannst du frei deinen Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, lauert die Sünde vor der Tür. Nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Das heißt, Gott ermutigt ihn und ja, eigentlich befiehlt sozusagen ihm, über die Sünde zu herrschen. Das heißt, die Sünde ist nicht eine Größe, vor der wir kapitulieren müssten. Das sagt schon Gott zu Kain und Kain macht das Gegenteil. Nachdem Gott ihm gesprochen hat, zu ihm gesprochen hat, geht er zu seinem Bruder Abel mit ihm aufs Feld und schlägt ihn tot. Aber für mich ist das eine ermutigende Aussage. Du aber herrsche über sie. Paulus sagt das ähnlich. Lasst die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Also auch Paulus kennt einen Sieg über die Sünde. Und wenn du 10-mal gefallen bist in die Sünde, dann steh ein 11. Mal wieder auf und dann herrsche über sie. Also da sollten wir uns den Mut nicht nehmen lassen. Wenn der Neid oder die Angst oder die Gottlosigkeit oder die Lieblosigkeit oder irgendwas wieder uns zu befehlen versucht, Nein sagen, ein Gebet sprechen und Jesus um Hilfe bitten. Und dann wird sich Psalm 121 erfüllen. Und wie machen wir es mit dem Teufel? Werden wir nicht auch ermutigt zum Widerstand gegen den Teufel? Aber ja, Epheser 6, 13, ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Das ist doch eine ermutigende Aussage. Wir sollen nicht gegen den Teufel ankämpfen. Da sind wir ein bisschen zu schwach. Aber Widerstand dürfen wir leisten. Bis hierhin und nicht weiter. Teufel, deine Macht ist begrenzt. An mir hast du kein Anrecht mehr. Also das können wir sagen. Man muss ja nicht gleich einen Tintenfass werfen wie Luther. Aber sagen, Teufel hinweg mit dir, das dürfen wir. Und was machen wir mit dem Tod? Den können wir ja auch nicht wegdiskutieren. Aber wir können den Glaubensblick erheben. Wie hat Jesus zu Martha gesagt? Wer nicht glaubt, wird leben. Auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, wird niemals sterben. Das sind natürlich auch absolute Aussagen. Die muss man richtig verstehen. Wer lebt, damit meint Jesus, wer wirklich lebt, wer geistlich lebt, wer das ewige Leben hat im Glauben an Jesus Christus. Und das haben alle, die an Jesus Christus glauben und die den Heiligen Geist haben. Der wird nicht sterben als ein geistlicher Mensch. Der geistliche Mensch in uns wird nicht sterben. Das meint Jesus. So können wir mit dem Tod umgehen. Jemand hat mal gesagt, der Tod ist der Höhepunkt des Lebens. Finde ich eigentlich eine sehr nette, interessante Aussage. Aber ja, im Grunde nur im Glauben nachsprechbar. Manchmal freue ich mich auf die ewige Welt. Nicht immer. Aber manchmal habe ich so eine richtige Vorfreude. Die wünsche ich uns allen an dieser Stelle. Billy Graham hat gesagt, kurz vor seinem Tod, er ist ja fast 100 geworden, wenn jemand nach meinem Tod behauptet, Billy Graham sei tot, dann glaubt ihm kein Wort. Ich habe nur meine Adresse geändert. Ein klasse Wort. Ich bin dem Mann sowas von dankbar. Der hat mich ja zum Glauben gebracht. Und dieses Abschiedswort, das, ja, ist wirklich mit Fleisch und Blut für mich maßgeblich geworden. Er behütet unsere Seele. Hier können wir auch das Leben einsetzen. Auch das ist eine so absolut klingende Aussage. Wie behütet denn Gott unsere Seele? Ja, er behütet auch unsere Seele. Er behütet unseren Leib. Indem der Heilige Geist unserem Geist Zeugnis gibt, indem der Heilige Geist zu unserem Geist sagt, du, pass mal auf, durch mich kannst du jetzt regieren lernen. Durch mich musst du nicht mehr alles denken, was dein Denken dir vormacht. Musst du nicht mehr alles fühlen, was dein Gefühl dir vormacht. Nein, umgedreht, du kannst jetzt gebieten. Denn der Geist, der durch den Heiligen Geist gestärkt wird, ist eine unüberwindliche Kraft. Ja, und deswegen heißt es ja an allen Ecken und Enden, Philippa zum Beispiel, denkt dem nach, was gut ist. Also wir können unser Denken schulen und trainieren. Und wir können auch unser Gefühl trainieren. Paulus sagt, nur fang endlich mal an, dich zu freuen. Ich habe dir so viele Gründe genannt. Ja, und dann sagt er was anderes, dann kommt er wieder zurück. Mich verdrießt es nicht, euch noch einmal zu sagen, freut euch, ja, denn dazu sind wir da. Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer 14, 17. Ja, also, insofern behütet Gott unsere Seele, indem er uns den Heiligen Geist schenkt, sodass unsere Seele mit uns nicht mehr sonst was machen kann, sondern indem wir zu Königen werden über unsere Seele. Ich weiß, wovon ich rede. Oft genug mache ich es nicht. Ja? Aber ich klammere mich an diese Gewissheit. Und das allerletzte, Gott behütet unseren Ausgang und Eingang. Das ist interessant, erst kommt der Ausgang und dann kommt der Eingang. So ist es im Hebräischen. Da läuft vieles andersrum. Lobe den Herrn, der künstlich und feindlich bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Das sind so viele Ausgänge und so viele Eingänge mit zusammengefasst. Der Neander, der an der Martinikirche in Bremen gepredigt hat, nur kurze Zeit und so viele Spuren hinterlassen hat, nicht mal 30 Jahre alt geworden ist, ja, der so viel Gutes uns hinterlassen hat, aber mit dem Ausgang und Eingang ist ja letztlich der letzte Ausgang gemeint. Wir marschieren aus dieser Welt heraus und ein neuer Eingang öffnet sich vor unseren Augen. Wenn Jesus wiederkommt, wird er alle, die den Heiligen Geist haben, zur Auferstehung des Lebens führen und sie im Herrlichkeitsleib zu ihrer himmlischen Heimat bringen. Das ist dann der letzte Eingang. Eingang in die Herrlichkeit Gottes. Und da kann man dann nur noch mal mit Paul Gerhardt sagen, Gott ist das Größte, das Schönste und Beste. Gott ist das Süßste und alle Gewisste. Aus allen Schätzen der edelste Hort. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen.